Hallo liebe Fans von Red Wrestling Entertainment und herzlich willkommen. Mit diesem nostalgischen Satz begrüßt uns damals Carsten Schäfer vom Fernsehen freitags 22 Uhr und ich begrüße euch mit diesem Text zu unserem Podcast Ruthless Aggression. Ja, Ruthless Aggression, die Worte, mit der Vince McMahon damals eine Ära startete, die sehr unterschätzt ist, sehr beliebt war und viele Sachen hervorbrachte, beziehungsweise Themen hervorbrachte, die wir in unserem Podcast hier thematisieren werden. Sei es Wrestler, sei es Pay-Per-Views, sei es Rivalitäten und. Und da wollen wir auch nicht so wirklich viel Zeit verschwenden und befassen uns mit dem heutigen Thema, was ein Pay-Per-View sein wird, und zwar No Way Out 2008. Ja, No Way Out ist dafür bekannt, der letzte Pay-Per-View zu sein, bevor WrestleMania, vom großen Spektakel. Und wir befinden uns hier schon im Road to WrestleMania, was ja meistens schon beim Royal Rumble stattfindet. Der Austragungsort hier ist Las Vegas, Nevada. Und die Zuschauernahme oder beziehungsweise die Zuschauer-Attendance war hier 15.240. Wenn man das mit den von 2009, also ein Jahr später und ein Jahr früher von 2007 vergleicht, haben die am besten abgeschnitten. Und zwar hatte 2007 noch so um die 14.000 und dann 2009 um die 11.000. Hier möchte ich auch nochmal die Buy-Rates ansprechen, also wie oft halt der Pay-Per-View dann halt bestellt worden ist oder beziehungsweise angeschaut worden ist. Hier schneidet auch der 2008 am besten ab, und zwar mit 329.000. Das vorherige Jahr mit 2007 haben wir mit 218.000 und 2009, also ein Jahr später, 272.000. Also ja, das spricht wohl für sich, und ich denke mal, wenn wir jetzt auch die Matches durchgehen, beziehungsweise das Pay-Per-View, wird sich das auch sehr gut widerspiegeln. Die Kommentatoren begrüßen uns hier alle. Einmal die ECW-Kommentatoren, das sind Taz und Joey Styles, sowie die Raw-Kommentatoren, das sind natürlich Jim Ross und Jerry Lawler. Und bei SmackDown ist es natürlich so die SmackDown-Stimme Michael Cole, der mit einem neuen Partner, nachdem JBL wieder seinen angekündigt hatte, was wir in der letzten Folge besprochen haben, dass er ja wieder 2008 wieder aktiv war. An seiner Seite wird Jonathan Coachman sein. Und wir starten auch gleich mal das erste Match des Abends, was hier ein ECW-Titelmatch sein wird. Und zwar wird vielleicht für viele in Vergessenheit geraten sein oder für viele auch überraschend sein, aber der ECW-Champion Chavo Guerrero verteidigt hier den Titel an CM Punk. Man kann sagen, hier fand nicht so wirklich ein großer Aufbau statt. CM Punk verlor mal bei einer ECW-Folge den Titel an Chavo Guerrero durch Hilfe von Edge, die ja damals ein Stable hatten, La Familia, aber das noch so erst im Kommen war. Und ja, da half Edge Chavo dann halt bei ECW, und dann gab es dann halt wechselnde Tag-Team-Matches bei SmackDown und auch bei ECW. Und hier wart natürlich CM Punk die Möglichkeit, seinen Titel sich wieder zu ergattern. Und damit schwanke ich Ray zu meinem Kollegen Kevin, und er haut dann erstmal schon mal eine Match-Review vom Match.
Jo, damit auch ein erstes Hallo in dieser Folge von mir. Kommen wir gleich hier rein in das Match von CM Punk gegen Chavo Guerrero, wie schon erwähnt, um den ECW World Title. Es startet hier gleich mal relativ schnell, würde ich sagen, rein. Es gab keinen Chain Wrestling hier zu Beginn. Es gab einen kurzen Staredown, gefolgt dann von einer Ohrfeige von Chavo, die natürlich Punk erstmal sichtlich verärgert hat. Es kam zu einer Buddy Scissors Submission von Chavo. Punk kämpft sich allerdings sehr schnell daraus zurück. Es gibt dann einen Back Body Drop, danach sogar einen Power Slam von Punk. Das Cover allerdings reicht nur bis zur 2. Der versuchte GTS relativ früh im Match wird dann gekontert mit einem Hurricane Runner, beziehungsweise einer Kopfschere, könnte man es auch einfach nennen, und dann einem schönen DDT von Chavo aus. Danach kam Punk wieder zum Zug. Es gab sein typisches, oder Vintage, wie Michael Cole sagen würde, auch wenn er hier dieses Match nicht kommentiert hat, das High Knee in der Ecke, gefolgt von einem Bulldog. Wiederum reicht es nur bis zu 2. Danach sollen von CM Punk die Tres Amigos, natürlich sehr berühmt gemacht von vor allem Eddie Guerrero, folgen. Allerdings schafft es Chavo, den dritten dieser Amigos doch noch zu kontern und den Move sozusagen abzuwehren. Letztendlich endet das Match dann damit, dass die beiden sich auf dem Top Rope befinden, es eine Hurricane Runner von CM Punk geben soll. Chavo sich allerdings am obersten Seil festhält, sodass CM Punks Versuch hier fehlschlägt und er einfach nur auf den Ringboden kracht, ohne Chavo erfolgreich mitzunehmen. Und dieser kann das dann zu einem Frog Splash ausnutzen. Das folgende Cover geht durch und der Titel wird hier erfolgreich also von Chavo Guerrero verteidigt. Was das Rating angeht, ich fand es einen ziemlich guten Opener, muss ich sagen. Habe dem Match persönlich 3 Sterne gegeben. Dave Meltzer, unser oft erwähnter Kollege, nur mit der Hälfte, ziemlich genau, zwar 1,5 Sterne. Tja, was hast du denn von dem Match gehalten, Ray? Was würdest du so geben?
Ja, also ich würde mich da auf jeden Fall eher mehr dir anschließen als Dave Meltzer. Ich habe da jetzt 3,25 gegeben, also nochmal einen Tick besser als bei dir. Also ich fand, die hatten eine gute Chemistry, also eine gute Chemie miteinander. Man kann die auch ein bisschen halt sehen, ne? Beide sind ja auch eher so die Highflyer. Und das Match hat für mich halt von Anfang an schon gelebt. Also das war nicht so, dass du halt wie bei diesem typischen Wrestling halt, das hast du ja eben gerade auch am Anfang erwähnt, halt nicht mit der typischen Chain Wrestling, dass die erstmal ein bisschen gebraucht haben, bis sie sich ein paar Locks gepackt haben. Also für mich war es wirklich nicht so, dass ich da erstmal gebraucht habe, sondern das war echt gut, ideal für einen Opener. Natürlich ECW-Titelmatches damals oder ECW-Matches generell waren leider oft immer Opener, was mir immer so ein bisschen das Gefühl halt gibt, so dass sie nicht viel halt von der ECW gehalten haben. Da würde ich mal gerne wissen, so die Titelregentschaft von Chavo, die ging ja wirklich nicht lange, aber was hast du davon so gehalten, so was jetzt den ECW-Titel da anging, dass er sich den geholt hat oder ECW-Champion war?
Also ich fand es schon auch, wie du ja in der Einleitung mal erwähnt hast, es war relativ überraschend, auch für mich zu der Zeit damals, weil man sich jetzt erstmal unter ECW-Champions manche Leute da jetzt nicht so vorstellen konnte, die es dann zur Zeit so wurden. So unter anderem halt auch einen Chavo Guerrero. Mhm. Aber meiner Meinung nach hat das trotzdem gut gemacht. Ich bin auch eigentlich sowieso immer ein relativ großer Fan von ihm gewesen. Und mich hat er da auf jeden Fall überzeugen können. Dann ist CM Punk natürlich auch einer gewesen, der dann zu dieser Zeit auch kurz vorher dann den Titel verloren hat, wie du sagtest, hier als ehemaliger Champion dann nicht wieder erfolgreich sein konnte, was dann ja auch für Chavo dann sozusagen gesprochen hat, dass er ihn dann auch nochmal schön auch relativ clean so dann verteidigen durfte, ohne dass dann zum Beispiel wieder ein Edge oder sonstige Eingriffe erfolgt haben.
Richtig.
Und deswegen, das fand ich dann schon gut gemacht.
Deswegen habe ich auch den Viertelstern noch dazu gegeben, so diese 3,25, weil das nicht in dieser typischen Heel-Fashion beendet worden ist, das Match. Ja, Chavo hat oder blieb noch Champion bis WrestleMania. Da verlor er dann die Titel in wenigen Sekunden gegen Kane, der dann halt bei WrestleMania in einer Battle Royale, vorher in einer Pre-Show, die Battle Royale gewann und dann halt der Nummer 1 Herausforderer wurde. CM Punk wurde im gleichen Pay-Per-View Mr. Money in the Bank und ja, löste dann später auch erfolgreich seinen Koffer ein, also im Laufe des Jahres dann gegen Edge ein und ja, fing dann auch eine World Heavyweight-Titelregentschaft an. Nichtsdestotrotz, wir machen weiter im Pay-Per-View. Kevin, hast du uns was irgendwie vielleicht vom Backstage-Moment oder Backstage-Segment zu sagen?
Ja, das habe ich auf jeden Fall, denn hier sehen wir, man kann sich vielleicht noch an ihn erinnern, Mike Adam Lee Backstage in einem Interview mit Rey Mysterio, der hier natürlich über sein späteres Titelmatch gegen Edge, den World Heavyweight-Titel, befragt wird. Unter anderem wird auch angesprochen ein verletzter Arm, den er sich wohl im Vorfeld bei einer Hausshow verletzt hat. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr hundertprozentig sicher, was genau die Verletzung war, aber auf jeden Fall sah es da schon so ziemlich mitgenommen aus. Im Laufe dieses Segments kam dann noch Floyd Money Mayweather dazu, der Boxer, der ja zu der Zeit einige Gastauftritte im Vorfeld zu WrestleMania hatte, wo dann ja letztendlich auch auftreten sollte. Die beiden begrüßten sich da recht herzlich. Komischerweise, muss ich hier noch dazu erwähnen, begrüßten sie sich unter anderem halt auch mit Rays verletzten Arm, der auf einmal völlig okay schien. Das war dann schon ein kleiner Schmunzelmoment sozusagen. Aber ja, gut. was soll man sagen? Manchmal vergisst man das vielleicht ein paar Sekunden in solchen Segmenten. Ist ja jetzt auch nicht das Ende der Welt.
Ja, richtig, genau. Und ja, wir kommen dann auch schon zum zweiten Match des Abends. In diesem Pay-Per-View wurde es so langsam eingeläutet, was heutzutage auch normal wurde in dieser Zeitphase, dass es, also dass Matches im Elimination Chamber ausgetragen werden. Das war damals so der, ja, das erste Pay-Per-View, womit es begonnen hat. Und wir werden jetzt eins von den zwei Elimination Chamber sehen, und zwar geht es hier um den SmackDown Elimination Chamber. Da geht es darum, den Nummer 1 Herausforderer für WrestleMania, ja, auszufechten. Und ja, die sechs Teilnehmer werden hier natürlich sein: einmal The Undertaker, Batista, Big Daddy V, der früher unter King Mabel oder Mabel bekannt war, sowie auch Whistler. Dann haben wir noch den Great Khali, Finlay und MVP, die sechs Teilnehmer dafür. Hier eigentlich gibt es wirklich keine große Vorgeschichte. Das wurde halt bei SmackDown dann ja so angekündigt von Teddy Long und Teddy Long / Vicky Guerrero. Und ja, also ich fand nicht wirklich irgendwie großartig eine vorherige Geschichte statt. Man weiß natürlich, Undertaker und Batista waren immer noch auf der Jagd, nachdem Batista seinen Titel verlor, bei Armageddon sich den wiederzuholen. Beide scheiterten oder waren erfolglos, was ja den Rumble angeht. Und ja, somit schwanke ich auch wieder zu meinem Kollegen, der uns dazu wieder Einblicke gibt zu dem Match.
Ja, genau. Nachdem diese beiden eben nicht beim Rumble erfolgreich sein konnten, konnten sie hier natürlich erneut ihr Glück versuchen, denn wie auch die spätere Elimination Chamber geht es hier natürlich um den Number One Contender Spot, was hier um den World Heavyweight Title natürlich im Fokus liegt, den ja momentan noch Edge inne hatte. Mal schauen, ob es im Laufe des Abends hier dabei bleibt. MVP, Big Daddy V, Greg Kelly und Finlay starten hier jeweils in ihren Kammern, was natürlich wiederum bedeutet, dass die zwei eigentlichen Favoriten des Vorfelds, Batista und der Undertaker, hier im Ring gegeneinander starten, dieses Match. Der Taker gewinnt erst einmal die Oberhand, auch wenn es sehr, sehr knapp zwischen den beiden ist, also die nehmen sich da eigentlich nichts. Beide verpassen sich dann zeitgleich einen Big Boot und gehen zu Boden. Der Countdown startet dann hier das erste Mal. Und Big Daddy V kommt als Dritter hier in das Match, beziehungsweise aus seiner Kammer heraus, und greift ins Geschehen ein. Kurze Zeit später gab es dann ja einen relativ lustigen Moment. Ich würde das dann schon wirklich einen Botch auch nennen. Der Taker bekommt hier, ich glaube, es war so eine Art Headbutt, die er da verpasst bekommt, fällt dann rückwärts durch die scheinbar nicht richtig geschlossene Käfigtür oder Elimination Chamber Tür, wie immer man es auch nennen will, und fällt da quasi nach draußen auf den Arena-Boden und landet da auch ziemlich schmerzhaft, so wie es aussah. Danach kann man dann ein kleines bisschen humpelnd erstmal wieder rein. Und ja, also ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, warum er diese Tür nicht richtig geschlossen hatte. Also ja, versuchen wir mal darüber hinwegzusehen und erstmal weiterzumachen. Big Daddy V, der hatte hier einen relativ kurzen Auftritt, fliegt ja als erster raus, nachdem es einen Spinebuster und auch noch einen DDT an ihm gab, wurde er dann hier erfolgreich gecovert. Der Greg Kali, das nächste Monster in diesem Match quasi, kam dann als Vierter hinein und dominierte erstmal kurz. Es gab zum Beispiel seine typische Kali-Bomb, den Vice Grip auch noch so an dem Undertaker. Allerdings war dieser Undertaker dann auch das Ende für die Number One Contender Träume des Greg Kelly an dieser Stelle, denn das Hell's Gate beendete das Match für ihn, indem er dann aufgeben musste, indem Submission Hold, der zu der Zeit wirklich sehr stark mal durchkam, was die Moves des Undertakers anging. Niemand Geringeres als der Fighting Irishman Finlay kam dann als Fünfter ins Match. Es gibt unter anderem seinen Celtic Cross hier gleich mal zum Besten, und ja, wie es auch natürlich relativ typisch ist in diesen Matches, wenn dann der Neue erstmal ins Match kommt, dominiert er erstmal eine kurze Zeit, um dann halt ins Geschehen sozusagen einzugreifen und erstmal zu zeigen, warum er so den Sieg verdient hätte. MVP in seinem Fall wird dann hier der letzte Teilnehmer, der startet mal ganz gegensätzlich dazu, dass er eben nichts dominiert, sondern versucht da in seiner Chamber, in seinem Kämmerchen da zu bleiben, Denn Undertaker hatte sich schon vor Dieter positioniert und versucht dann da auf ihn zu warten. MVP versucht seinerseits die Tür noch von innen zuzuhalten, sodass er da eben nicht raus muss. Allerdings scheitert das und er kassiert dann gleich mal einige harte Schläge von Undertaker in seine Kammer hinein. MVP ist dann auch der Nächste, der dann hier rausfliegt. Und zwar passiert das, nachdem er vor Undertaker quasi auf diese Kammer drauf klettert, um vor ihm zu flüchten. Undertaker klettert ihn dann natürlich aufs oberste Seil erstmal hinterher und packt ihn dann, ich würde sagen, mit so einer Art Chokeslam-Ansatz, um ihn dann von da oben in die Ringmitte hinunter zu werfen. Und Finlay, ganz aufmerksam im Ring, staubt dann danach das Cover an MVP ab. Dieser wird dann allerdings selber auch kurze Zeit später Opfer des Undertaker. Und nach einer kurzen Offensive gibt es dann den Chokeslam und Finlay muss sich auch aus dem Match verabschieden. Die beiden Verbleibenden sind also auch die beiden, die das Match letztendlich gestartet haben, Batista und der Undertaker. Es gibt dann die Powerbomb von Batista, allerdings kommt Undertaker da nochmal heraus und letztendlich gewinnt der Deadman hier mit seinem berühmten Tombstone Piledriver und ist dann dadurch folglicherweise natürlich der Number One Contender auf den World Heavyweight Titel. Ja, ich habe hier persönlich 2,5 Sterne gegeben, 2,75, also sogar mal etwas besser als mein Rating, kam hier von Dave Meltzer herum. Und ich nur mal ganz kurz zu meiner Begründung. Ich fand besonders die beiden Monster hier mit Big Daddy V und Greg Kelly noch so ein bisschen gefährlicher so darstellen können, was ja auch sonst immer eigentlich der Fall ist. Und dann gerade in so einem Match, wo ich mir dann so gedacht hatte, so, oh Mann, wie werden die jetzt da überhaupt aus dem Weg geräumt, ne? Wenn da alles so erlaubt ist und keine Ahnung, die können ja auch, wie es immer so schön heißt, die Chamber als Waffe sozusagen verwenden. Und das passiert hier eigentlich so gut wie überhaupt nicht. Und deswegen zog das dann für mich schon so ein kleines bisschen das Gesamtrating auch so runter, auch wenn es natürlich einige gute Momente hatte. Ja, ich weiß nicht, Ray, was hielst du so von diesem Match?
Also du hast es schon echt gut beschrieben. Also so war auch mein Gedanke während des Matches. Also für mich gab es da auch oft unsaubere Aktionen und mir hat irgendwie so ein bisschen dieses Gefühl gegeben, dass das nicht wirklich ein Elimination Chamber Match sein sollte. Also das eigentliche Match oder so die Vorstellung davon stellt man sich ja recht brutal vor, mit sehr vielen heftigen Spots. Natürlich, wenn du zwei Chambers in einem Pay-Per-View planst, wird das natürlich immer ein bisschen schwer. Aber ja, dafür, ich weiß nicht, also das war irgendwie so wirklich, das war schon so durchsichtig, wenn wirklich so zwei der bekannten Stars starten und dann wirklich recht schnell mal einer nach dem anderen aus dem Weg geräumt wird. Es fühlt sich dann irgendwie nicht authentisch an in dem Match und ist auch für viele nicht gut in Erinnerung, denke ich mal, geblieben. Also ich habe jetzt nie wirklich jemanden in der Vergangenheit gehört, der irgendwie meinte, oh, ich erinnere mich noch an dieses Match damals, es ist einer der besten. Also ja, mich hat es da auch nicht so umgehauen. Ich habe das gleiche Rating übrigens wie du, also auch 2,5. Bin jetzt eigentlich ein bisschen überrascht, was Meltzer da jetzt so besser fand. Vielleicht, also der gibt das ja immer nur so kurz da, man kann ja nochmal recherchieren, wie er immer so gewisse Matches dann nochmal genauer analysiert, aber ja, das war schon einer der eher schwächeren Chambers. Würde vielleicht noch sagen, wenn ich mir jetzt nochmal den Extreme Elimination Chamber vom 2006 angucke, von ECW December to Dismember, dass ich den schon ein bisschen besser raten würde als den hier. Ja, aber nichtsdestotrotz hätte man besser machen können. Taker steht hier als Nummer 1 Herausforderer für den World Heavyweight Title. Und ja, man darf natürlich jetzt auch gespannt sein, ne? Wer wird halt wen darf er dann halt herausfordern bei WrestleMania? Sei es Edge oder sei es Rey Mysterio. Ja, Match 3. Kommen wir zu Match Nummer 3, was jetzt als nächstes folgt. Und zwar geht es hier um Career Threatening Match, nennt sich das in dem Falle. Ric Flair, der damals so langsam vor seinem Karriereende stand, hat hier ein Match gegen Mr. Kennedy. Und zwar ist hier die Vorgeschichte, dass Vince McMahon bei einer Raw-Folge aus dem vorherigen Jahr 2007 Ric Flair klargemacht hat, du bist alt und wenn das nächste Match, das du verlieren wirst, ist auch gleichzeitig dein letztes. Ja, und dann fing dann eine ganze Serie an Matches an, wo wirklich die Karriere von Ric Flair gefährdet war und bei jeder Raw-Folge hätte enden können. Es gab Matches wie gegen Orton, gegen Umaga, gegen Triple H, die er bei alle jeweils erfolgreich gewinnen konnte. Und beim Rumble zum Beispiel hatte er einen Gegner gehabt mit MVP, der es nicht geschafft hat, die große Legende da zu besiegen und seine Karriere dann einen endgültigen Strich durch die Rechnung zu machen. Bei diesem Pay-Per-View wiederum ist es Mr. Kennedy. Und Kennedy war früher ein vielversprechender Aufsteiger, Newcomer, wo man sich viel erhofft hat und der jetzt hier in dem Match die Chance wagt. An sich eine gute Idee gewesen. Und weiteres gibt uns dann Kevin von dem Match her.
Genau. Und zwar startet hier jetzt gleich mal natürlich Mr. Kennedy, der hier in seiner Heel-Rolle erst einmal, wie schon angekündigt, die Karriere eines legendären Ric Flair hier beenden möchte und ihn auch gleich mal versucht, sozusagen etwas zu provozieren, indem er dieses typische Styling und Profiling, so diese typischen Bewegungen, diesen Walk, wie man das auch nennen möchte, von Ric Flair da nachahmt. Und danach natürlich erstmal als kleine Retourkutsche einige harte Chops von Ric Flair da kassiert als Antwort. Kennedy seinerseits attackiert dann das hier vorher bereits angeschlagene linke Knie bzw. das linke Bein von Ric Flair immer wieder. So gab es dann halt auch die typischen Aktionen so am Apron, wo dann halt das Bein da erstmal schön drauf gehämmert wurde sozusagen von Kennedy. Es folgte dann sogar einer Variation des Figure 4 Leg Lock so am Ringpfosten nach draußen von Kennedy. Kurze Zeit darauf gab es dann auch die normale, traditionelle Variante dieses Moves dann innerhalb des Rings. Allerdings konnte sich Ric Flair dann noch von befreien. Den richtigen, den einzig wahren Figure 4 Leg Lock, wie einige Leute bestimmt sagen würden, nämlich den vom Nature Boy höchstpersönlich, gab es dann abschließend tatsächlich auch zum Ende des Matches zu sehen. War hier, wie daraus schon zu hören ist, ein relativ kurz gehaltenes Match. Ric Flair mit seinem Figure 4 Leg Lock konnte hier das Karriereende seinerseits abwenden und Mr. Kennedy zum Aufgeben zwingen. Ich hatte hier 2 Sterne notiert und 2,25, also wieder einmal ein wenig überraschend, etwas mehr von Meltzer, die hier auf dem Plan stehen. Und jetzt würde mich natürlich wieder einmal brennend interessieren, was für ein Rating ist da bei dir auch rausgekommen, Ray?
Also ich habe auf jeden Fall von uns drei, oder ich hätte von uns drei das niedrigste Rating, ich habe hier 1,5 gegeben. Es war kurz, es war schon intensiv, also da war wirklich in der kurzen Zeit wurde wirklich viel gemacht, ja. Aber so von den Spots her und von den Aktionen war das halt so, wie soll ich sagen, doch irgendwie, also man konnte halt während des Matches halt erkennen, es geht um das linke Bein, um das linke angeschlagene Bein von Flair und darauf verließ sich halt das ganze Match. Und ich weiß halt nicht, also wenn du wirklich nur einen direkten Punkt darauf hast, das hat mich irgendwie da nicht überzeugt gehabt. Ne? Also man hat halt viel investiert. Es gab nicht wirklich große Pause, was mir halt gefallen hat. Aber irgendwie, es war halt übersichtlich. Das war halt kurz übersichtlich. Und ich hatte jetzt halt wirklich nur im Kopf gehabt, da ging es wirklich nur darum, halt das Bein von Flair zu schwächen. Und am Ende schafft es dann halt Flair mit seinem Figure 4 Leg Lock, ihn zum Aufgeben zu zwingen. Deswegen 1,5 für dieses Match. An sich war ja die Idee ganz gut, ja mal ein bisschen die Jüngeren dazu zu bringen, Flairs Karriere zu beenden mit Shawn Michaels, was ja dann für viele auch bekannt ist, der es ja dann eigentlich getan hat. Auch eine gute Entscheidung gewesen, klar. Aber natürlich nutzt man solche Spots eher so für die Newcomer. Ich habe mir damals viel mehr so von MVP versprochen oder habe mehr von ihm gehalten als von Mr. Kennedy und hätte mir vielleicht ihn gewünscht, dass er halt Ric Flairs Karriere zu Ende bringt. MVP ist ja noch bis heute aktiv und ein sehr, sehr Creative Wrestler, also allein schon mit dem Hurt-Business wieder on point. Gefällt mir richtig. Ja, nichtsdestotrotz war es aber gut. Mich hat es gefreut, dass Flair wieder eine Story hatte, weil der 2006 und 2007, gerade 2007, ja, man nichts für ihn hatte, was echt schade ist. Und ja, so war es wenigstens ganz gut, dass man gegen Ende seiner Karriere nochmal eine große Storyline hatte. Also mir hat es damals gefallen. Nichtsdestotrotz marschieren wir weiter zu Match Nummer 4, wo wir ein weiteres Welttitel-Match, World Title Match haben. Und zwar ist es hier der World, oder es geht hier um die World Heavyweight Championship. Hier verteidigt Edge seinen Titel gegen Rey Mysterio. Das ist aber nicht das erste Aufeinandertreffen, das die beiden hatten. Und zwar das erste offizielle hatten die bei Royal Rumble davor, wo Edge erfolgreich verteidigen konnte. Die Vorgeschichte ist hier, dass Rey halt ein Beat the Clock Match Turnier gewinnen konnte. Das erinnert uns ein bisschen halt an die erste Folge, wo es ja auch beim Rumble 2007 auch ein Beat the Clock Match gab. Und hier irgendwie, ja, wieder so die gleiche Zeitepoche, die gleiche Zeitphase, wurde auch wieder ein Beat-the-Clock-Match-Turnier angesetzt. Rey konnte es für sich entscheiden, wo sein Gegner zufälligerweise Edge war, den er bezwingen konnte und dann auch die schnellste Zeit hatte. Ja, also beim Royal Rumble war Rey nicht erfolgreich. Dann gab es auch wirklich keinen großen Aufbau mehr danach. Es wurde hier in der Promo vorab halt beleuchtet, dass, ja, diese Liebesromanze oder Liebesaffäre, die Edge damals mit Ricky Guerrero hatte und halt ein bisschen so den Aufbau darum, dass Edge natürlich dann auch seine Edge-Hits hatte mit Kurt Hawkins und Zack Ryder, sowie halt auch Chavo. Und dann hatte man, ja, man hat halt auch da gesehen, dass natürlich Ray und Vicky sind ja keine Fremden, die kennen sich ja, die haben eine große Vergangenheit, kennen sich natürlich durch den besten Freund Eddie Guerrero, oder beziehungsweise ist ja natürlich seine Frau gewesen. Und ja, dann gab es halt nur einen kurzen Moment, wo Ray halt die Liebesparade von den beiden unterbrechen wollte und mit einem Springboard dann halt nicht Edge traf, sondern Vicky, und es dann hier zum Match Nummer 2 kommt.
Und zwar startet hier dieses Match zwischen den beiden gleich mal in einem relativ hohen Tempo. Ray, der natürlich aufgrund des vorher schon mal angesprochenen verletzten Arms, vor allem mit Kicks, dann auch eine Kopfschere, danach folgte noch sein Enzugiri. Dieses Match hier startete, halt ohne möglichst seine Arme da einsetzen zu müssen. Edge seinerseits kontert dann allerdings relativ früh solche Aktionen und übernahm dann erstmal die Kontrolle in diesem Match. Draußen gab es dann natürlich, bis man ein wenig daran erinnert wurde, an dieses Kennedy gegen Flair Match, wo ja das linke Knie, das linke Bein von Flair immer wieder attackiert wurde. So ging es dann jetzt auch in diesem Match vor allem um diesen verletzten Arm von Ray, der hier von Edge ins Visier genommen wurde. Gab es da zum Beispiel einen Wurf, sage ich mal, in die Ringtreppe draußen mit dem verletzten Arm voraus. Im Ring sollte es dann allerdings ein kurzes Comeback von Ray geben, nachdem es da einen schönen Moonsault gegeben hat, den Edge auch nicht mehr aus dem Weg gehen konnte. Der 619 konnte danach sogar auch tatsächlich noch durch. Allerdings konnte dann Ray eben aufgrund der Schmerzen an seinem Arm keinen Profit daraus schlagen. Hing dann buchstäblich in den Seilen, so ohne dann gleich direkt, wie es eigentlich für ihn üblich ist, seine typischen Springboard-Aktionen nach dem 619 zu zeigen und dann vielleicht auch ein Cover anzusetzen. Stattdessen hing er an dem Seil mit schmerzverzerrtem Gesicht. Kurze Zeit später, als er sich dann doch noch etwas aufgerappelt hatte, allerdings Edge im Ring für ihn jetzt nicht hundertprozentig sichtbar, auch wieder zu sich kam, man da schon Schlimmes ahnen konnte, wenn man Fan von Rey Mysterio ist, so kam es dann nämlich auch. Es kam zu dieser Springboard-Attacke, die dann letztendlich doch noch von Rey durchgebracht wurde. Allerdings hat Edge die natürlich schon von Weitem kommen sehen und es gab dann einen Spear mit Air, der wirklich sehr beeindruckend aussah und auch Ray ziemlich schmerzhaft auf den Boden der Tatsachen hier zurückgeholt hatte. Und das Cover danach ging erfolgreich durch und so konnte Edge erneut gegen Rey Mysterio seinen Titel erfolgreich verteidigen. Auch hier wieder ein relativ kurzes Match, was für mich persönlich nochmal ein bisschen schlechter abgeschnitten hatte als das vorherige zwischen Kennedy und Flair, denn ich habe hier nur 1,5 Sterne dieses Mal gegeben. Ja, Dave Meltzer unterbietet mich da noch ein bisschen, gibt 1,25. Ray, wie sieht's bei dir aus? Ist das Match da ein bisschen besser weggekommen oder sieht's da so ähnlich aus?
Also hier unterbiete ich hier nochmal Kevin. Und zwar habe ich hier einen Stern gegeben, weil, ich weiß nicht, so, es ist ein World-Title-Match und auch wieder zu wenig investiert. Ich glaube 6 bis 7 Minuten, also nicht wirklich viel. Man hat auch hier mehr den Fokus auf das Geschehen danach gelegt.
Genau, denn nach dem Match kam überraschenderweise niemand Geringeres als Big Show zurück, der hier ja damit sein Comeback sozusagen gab und erstmal in den Ring marschierte, um eine Promo zu halten. Zuerst schien das eine relativ typische Face-Promo zu sein, aber sein Ton und die Sachen, die er gesagt hatte, wurden immer so ein bisschen rauer, so sage ich mal, immer ein bisschen mehr in eine Heel-Richtung. Und plötzlich guckte er dann auch immer wieder nach draußen auf Rey Mysterio, der da angeschlagen und mit seinem verletzten Arm, wie er mehrmals angesprochen, von mehreren Refs vom Ring fortbegleitet wurde. Allerdings ließ das Big Show dann nicht zu. Er ging raus, packte sich da Ray und hat dann quasi den in der ersten Reihe da sitzenden Buddy von Ray, den Boxer Floyd Money Mayweather, den wir auch vorher schon mal in einem Backstage-Segment hier mit Ray gesehen hatten, provoziert, indem er da quasi es immer wieder darauf anlegte, dass er hier jetzt gleich Ray wirklich ernsthaft attackieren wollen würde. Dieser ging auch auf diese Provokation ein und stürmte dann nach einigen Minuten tatsächlich mit seiner gesamten Mannschaft, kann man schon sagen, also Bodyguards, Security, wie auch immer man sie nennen möchte, und auch wirklich insgesamt bestimmt schon ein ganzes Fußballteam ausmachen könnten, den Ring. Und Big Show, den natürlich da etwas weniger ernst nahm, kniete sich dann da so ein bisschen vor ihm hin, um sich da auch mal so drüber lustig zu machen, über seine Größe. Floyd Money Mayweather ist natürlich sehr viel kleiner, als ein Big Show es ist. Allerdings hat dieser kleine Mann doch ziemlich Power in seinen Punches. So gab es dann nämlich einige Schläge genau an Big Shows Kopf und er trug dann auch wirklich eine relativ stark blutende Nase davon. Das hat wirklich auch über seinen Mund hinweg schon so durchsickerte. Und ja, danach nahm erstmal Floyd Mayweather und sein Team, die nahmen dann reißaus und liefen schnell aus dem Ring heraus, sprangen über die Barricade und machten sich aus dem Staub. Big Show wollte sie da natürlich noch so verfolgen, wurde dann allerdings von Shane McMahon da aufgehalten, ein bisschen zurückgehalten, er soll sich doch beruhigen. Und ja, so mit diesen Bildern des in Blut ja, gecoverten Big Shows geht es dann hier dieses Segment zu Ende.
Man darf, also ich weiß nicht, ich fand irgendwie, da war das echt schlecht, also schlecht dargestellt. Ne? Also das hätte man irgendwie so ein bisschen besser schauspielern können, oder ein bisschen besser rüberbringen können, sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen. Ich weiß nicht, also ich habe auch irgendwie auch während des Segments da auch mir auch so gefragt, so sind Ray und Floyd so dicke Buddies, dass er auf einmal da jetzt irgendwie von 10 Leuten da zurückgehalten werden muss, ne? Also ja, das ist immer so eine Sache, diese ganzen Celebrity-Matches gegen Wrestler. Jetzt sehen wir es ja auch gerade mit Bad Bunny und damals auch mit Bam Bam Bigelow und Lawrence Taylor, glaube ich, hieß der Footballspieler. Also damals weiß ich jetzt nicht so genau, wie damals hier der Aufbau war, aber jetzt zum Beispiel halt mit Big Show und ich kann mich halt auch damals erinnern, es war irgendwie so schlecht geworkt. Hätte man wirklich ein bisschen besser investieren können darin, zumindest in diesem Segment. Die beiden würden ja dann, hatten dann auch mal ein Match dann bei WrestleMania schlussendlich. Beide haben davon profitiert, beziehungsweise die WWE und Floyd Mayweather, weil ich ihn damals davor nicht kannte, aber dadurch ja auch bekannt gemacht worden ist. Und man, ja, Money Mayweather hat ja dann noch eine Karriere, also erfolgreich auch seine Boxkarriere gestaltet, ne? So undefeated, glaube ich. Ja. Nichtsdestotrotz soll uns das nicht zum vorletzten Match des Abends aufhalten, was hier, also die letzten zwei haben es wirklich in sich, was wirklich mein Favorite war und ich ja wirklich darauf gespannt war. Und ja, sind beides Raw-Matches. Orton vs. Cena. Für mich eine sehr epische Fehde. Ich habe die Zeit damals sehr genossen mit der Rivalität der beiden. Sie scheint oder schien für viele nicht wirklich so beliebt zu sein, so wie ich das immer wieder aus Foren oder Beiträgen hervorlese. Aber ich gehöre eher zu denen, die es wirklich gefeiert haben. Ich habe auch noch in Erinnerung damals, dass die beiden, also Orton damals, als Cena noch Champion war, Orton sehr gut aufgebaut worden ist und ich als Cena-Mark damals noch, ja, so langsam Schiss hatte, dass Cena nicht seinen Titel da verlieren wird, weil er hatte schon eine recht lange und gute Regentschaft, die von 2006 auf, also über 2007 dann ging. Und dann, ja, so die ersten Berührungspunkte der beiden gab es halt beim SummerSlam 2007, dann auch nochmal über Unforgiven. Und ja, dann sollte eigentlich so das Last Man Standing Match beim No Mercy Pay-Per-View 2007 stattfinden, aber leider verletzte sich Cena eine Woche vorher, also recht kurzfristig vorm Pay-Per-View, sodass ja Randy der Titel geschenkt wurde, in Anführungsstrichen. Randy bekam dann halt viele Gegner in der Zeit, in der Regentschaft. Triple H noch am selben Abend des Pay-Per-Views von No Mercy, Shawn Michaels, Jericho, Jeff Hardy, also die Titelregentschaft war schon recht solide, wo wir auch langsam halt dann schon zur Story jetzt in diesem Zeitpunkt dann auch springen. John Cena konnte sehr erfolgreich den Royal Rumble 2008 gewinnen, eine wirklich gute Return, also wirklich auch damals, als ich das gehört habe, wer den Rumble gewann, war das echt ein Überraschungsmoment. Und ja, weil eigentlich auch damals die Verletzung von Cena irgendwie ein halbes Jahr bis ein Jahr lang dauern sollte, aber Cena sich hier ja als Cyborg auszeichnete, wofür eigentlich ja Kurt Angle nur bekannt war. Und ja, nach dem Rumble-Sieg machte Cena halt klar, dass er halt seinen Titel wieder zurück will und Randy ihn ja daran hinderte oder ihn auch verletzt hat. Und er sich natürlich erst dafür auch rächen will und seinen Titel wieder haben will. Dann gab es einige Konfrontationen, die dann auch, ja, wo Mark Henry in einer Folge auch eine Rolle spielte und Cena und Mark Henry ein Match hatten, unter anderem auch ein Armwrestling-Contest. Und Cena meinte dann halt das Ganze, dass er nicht bis WrestleMania warten möchte, sondern seine Titelchance schon bei No Way Out wahren möchte.
Und so starten wir also in dieses Match hier der beiden. Randy Orton gegen Cena, auch von mir eine wirklich ziemlich gefeierte Fehde, muss ich an der Stelle nochmal kurz vorweg sagen. An dieser Stelle beginnt das Match erstmal relativ langsam. Die Crowd-Beteiligung ist da meiner Meinung nach dran schuld, denn die beiden erstmal ein bisschen drauf eingegangen. Es gab sehr lautstarke Let's Go Cena und Let's Go Orton Chants im Wechsel. Die beiden starteten dann gleich mal sehr solide hier rein. Es gab einige Nearfalls auf beiden Seiten. Orton behält dann erst einmal die Oberhand durch seine typischen Signature Moves, wie so den Backbreaker, den es da gab, und diverse Tritte auf Cenas Körperteile, die er auch immer bis heute sehr gerne ausführt. Unter anderem hier natürlich auch genau auf diesen Brustmuskel abgezielt, durch den Cena ja eben die monatelange Verletzungspause dann über sich ergehen lassen musste. Cena kämpft sich allerdings in das Match zurück. Es gab unter anderem auch seinen typischen Leg Drop, den er immer mal vom Top- bzw. Middle Rope zeigt. Nach einem Brawl draußen kommen beide dann gerade so noch beim Count von 9 wieder zurück in den Ring. Den 10-Count, wie bekannt, hat man ja. Und es war also schon ganz schön eng gehalten dort an der Stelle. Im Ring gibt es dann den STFU von Cena, aber Orton kann sich erfolgreich in die Seile retten und sich da so aus dem Submission-Move befreien. Orton geht danach nach draußen und hält sich dort sein Knie, bittet sogar den Ref, ihn einfach auszuzählen und so das Match zu beenden. Der, ja, ich will nicht sagen weigert sich, aber wundert sich quasi, was denn jetzt dieses Theater soll sozusagen, und fordert ihn natürlich erstmal wieder auf, in den Ring zurückzukommen. Cena hat von der Situation schnell genug, geht dann raus, um Randy eigentlich wieder in den Ring zu bekommen. Allerdings kassiert er dort out of nowhere, wie man immer so schön sagt, einen RKO von Randy Orton. Randy begibt sich daraufhin natürlich wieder zurück in den Ring und jetzt beginnt der Ref seinen Count, allerdings halt gegen Cena. Meiner Meinung nach auch ein paar Sekunden zu spät, weil also das hätte man da eigentlich schon direkt starten müssen mit diesem Count, wenn man sich das Regelwerk mal so anguckt. Aber es vergingen gute 5-6 Sekunden, die dann Cena schon mehr Zeit draußen erlaubt bekam, sozusagen. Und gerade auch deswegen ging dann dieser Count, wie vorher, der an beiden, diesmal an Cena, nur bis 9. Und Cena schafft es gerade so mit einem letzten nochmal reinspringen, sozusagen, wieder zurück in den Ring. Orton ist daraufhin sichtlich frustriert und verpasst hier tatsächlich dem Ref eine Ohrfeige. Dieser ist davon natürlich total geschockt und disqualifiziert Orton tatsächlich an dieser Stelle. Und so findet das Match hier sein Ende mit einem DQ-Sieg von Cena. Der Titel, wie natürlich bekannt ist, wechselt bei DQ nicht den Besitzer. Somit weiterhin unser WWE-Champion Randy Orton. Das wiederum hat natürlich auch John Cena ziemlich erzürnt. Und nach dem Match gibt es dann noch einmal den FU und auch einen STFU von einem wütenden Cena an Orton, was dann hier dieses Match, dieses Segment sozusagen abschließen sollte. Ich fand das echt ein sehr solides Match, wie ja auch schon vorher zu Beginn erwähnt. Die Fehde an sich gefiel mir sowieso schon richtig gut. Und so konnten die beiden mich hier auch eigentlich wieder an der Stelle so ganz gut überzeugen. Fand natürlich auch, dass sie nochmal bessere Matches geworkt haben, so zusammen. Habe hier an der Stelle 3 Sterne gegeben. Dave Meltzer ist dieses Mal wieder ein bisschen unter mir. Also 2,25 gab es da von ihm an dieser Stelle. Und ja, Ray, du hast ja auch schon sehr von der Fehde an sich geschwärmt. Wie schnitt denn da dieses Match bei dir ab?
Ja, also ich befinde mich da so bei der Mitte. Ich denke mal, ich hätte auch 3 Sterne geben können, aber ich habe da jetzt, auch wenn die Fehde echt gut aufgebaut war, habe ich da 2,5 gegeben. Hätte man vielleicht, ich weiß nicht, war eigentlich schon ganz gut gemacht, um die Fehde dann halt wirklich dann weiter bei WrestleMania fortführen zu können. Ich habe da 2,5 gebe ich dem Ganzen, also ein bisschen mehr als Meltzer, ein bisschen weniger als bei dir. Ich fand auch diese Rivalität in dieser Zeitphase interessanter, als es dann ein Jahr später dann war. Ich weiß auch nicht warum, ich fand halt hier wirklich ganz gut, hier kam vieles zusammen. Ne? Man hat in dem vorherigen Jahr nochmal Cenas Vater mit eingebunden, wo Randy Orton halt ihn damit provozieren wollte. Und natürlich dann halt jetzt einerseits auch das mit der Verletzung, was da mit Cena war. Und das hat wirklich sehr gut zur Story gepasst. Ich freue mich halt auch dann immer wieder, oder habe mich wieder über die Jahre gefreut, wenn es halt zu Matches von Cena vs. Orton kam. Und ich kann auch irgendwie, ich weiß nicht, also die meisten bashen halt nur dagegen, aber ich weiß halt jetzt nicht wirklich warum. Also was ist so der Haken an der Fehde gewesen? Ne? Beide sind halt sehr populär. Mhm. Das gibt sich ja dann auch immer wieder, ne? Sei es in Merchandise oder sonstiges. Und deswegen, also ich verstehe da immer nie so, was das Problem war in der Storyline oder der Storyfehde. Ich denke aber, das werden wir dann nochmal bei einer nächsten Folge nochmal genauer also thematisieren zwischen den beiden. Ja, ich hätte mir vielleicht auch noch gewünscht, dass dieses Last Man Standing, was damals angesetzt worden ist, nochmal über die Jahre oder beziehungsweise über die Monate nochmal hätte es geben sollen zwischen den beiden. Leider war dies nicht der Fall. Wir hoffen mal, dass das jetzt irgendwie noch nachgeholt wird, weil es gibt ja immer wieder Gerüchte mit Cena und Orton jetzt immer, gerade so, weil es ja zwei schon im Legendenstatus langsam sind. Und ja, das, also die Rivalität wurde dann auch weiter fortgeführt, und zwar bei WrestleMania. Da mischte natürlich dann ein Sieger mit, dem wir dann gleich nochmal dazu kommen werden. Und ja, natürlich dann nochmal 2009 gab es nochmal eine intensive Rivalität mit den beiden, was ja dann nochmal ein Iron Man Match sowie ein Hell in a Cell Match ausgetragen worden ist. Das I Quit Match nicht zu vergessen. Wie dem nun sei, wir kommen zum Main Event. Und das ist hier das zweite Chamber Match, Elimination Chamber Match des Abends. Und wow, was für eine Star Power. Also wir haben Triple H, wir haben Shawn Michaels, wir haben Jeff Hardy, Chris Jericho, Umaga und den Wrestling-Gott JBL, noch letzte Folge thematisiert, hier als 6. Teilnehmer. Hier nicht wirklich auch, also kein großer Aufbau des Matches, um ehrlich zu sein, aber ja, wirklich 6 ideale Competitor, wie man so schön im Englischen sagt, also sechs Teilnehmer, wo es wirklich sehr gut auch aufgeteilt ist, finde ich. War es jetzt in dem vorherigen Chamber-Match nicht wirklich, also da hat das irgendwie nicht gepasst. Man hatte irgendwie so sechs wirkliche Tiere und dann hatte man mit Finlay und MVP so etwas die kleineren oder die schmächtigeren. Und ja, also dieses Match ist wirklich sehr gut aufgebaut, so was die Teilnehmer angeht. Man kann halt so mit einem wirklichen Monster ausgehen wie Umaga, aber der Rest befindet sich wirklich so auf derselben Ebene.
Ja, und so starten wir dann mit dieser wunderbaren Einleitung in dieses Match und tatsächlich auch gleich sehr, sehr stark, meiner Meinung nach. Und zwar mit Chris Jericho und Shawn Michaels, die hier in das Match aktiv im Ring starten. Es gibt einen offenen Schlagabtausch zwischen den beiden. Da konnte keiner sich so wirklich einen eindeutigen Vorteil erarbeiten. Allerdings blieb das auch nicht sehr lange der Fall, denn als Nummer 3 griff hier dann schon das Monster höchstpersönlich, der Samoan Bulldozer Umaga, in das Match ein. Und schnell wurde klar, der dominiert hier auf jeden Fall mehr als so die beiden Monster im ersten Chamber-Match des Abends. Konnte hier gleich mal seine Dominanz sehr gut zeigen. Es gab unter anderem einen sehr beeindruckenden Samoan Drop an Jericho und Michaels gleichzeitig, also die er da beide geschultert hatte und abfertigte sozusagen mit dieser Aktion. Jericho und Michaels ihrerseits arbeiteten dann danach noch zusammen gegen Umaga. Es gab da eine Kombi aus der Words of Jericho auf der einen Seite und dem Crossface, den es dann von Michaels da an Umaga gab. Allerdings konnten sie ihn da auch noch nicht zur Aufgabe zwingen. Der in der letzten Folge angesprochene und thematisierte JBL kam dann als vierter Superstar hier ins Match, konnte auch erst einmal so ein bisschen aufräumen und sich besonders um Jericho und Michaels kümmern. Nummer 5 wurde dann tatsächlich schon Triple H, der sich hier gleich mal Umaga geschnappt hat. Konnte jetzt ihn auch nicht da irgendwie sofort eliminieren oder sowas, aber hat sich da gleich erstmal den Stärksten im Felde rausgepickt, um mal zu sagen, so hey, ich bin auch hier und jetzt geht es erstmal richtig rund, sozusagen. Nach einem Spinebuster soll dann ein Pedigree folgen, aber JBL verpasst hier Triple H dann eine Clothesline from Hell, kassiert dann allerdings seinerseits in dieser selben Aktion, sozusagen im selben Verlauf, den Codebreaker von Y2J, und wird dann tatsächlich als erster hier eliminiert. Der an dieser Stelle schlechte Verlierer, muss man sagen, JBL, schnappt sich danach einen Stuhl und jeder bekommt erstmal so sein Fett weg, sozusagen, bekommt erstmal einen Stuhlschlag ab. Und alle Competitor sind erstmal ausgenockt von JBL, der dann halt relativ wütend die Chamber endlich verlässt. Jeff Hardy kam dann seinerseits als letzter ins Match, als es dann langsam dazu kam, dass die anderen sich auch mal wieder aufgerichtet haben und so. Es gab einen sehr schönen Whisper in the Wind dann an DX, dann Triple H und Shawn Michaels. Es folgte dann wiederum mal wieder einige Dominanz von Umaga, der zum Beispiel Chris Jericho durch dieses Plexiglas einer der Kammern da beförderte, mit seinem typischen Running-Move, und damit erstmal kurzzeitig außer Gefecht setzte. Kurze Zeit später allerdings war hier das Ende von Umaga in diesem Match gekommen. Er steckte da nacheinander alle möglichen Finisher der anderen verbliebenen Teilnehmer ein, abgeschlossen mit einer Sweet Chin Music von HBK und Jeff Hardy, der ihn dann erfolgreich pinnen konnte. Jericho kassiert dann im weiteren Verlauf dieses Matches auch eine Sweet Chin Music von HBK und wird seinerseits eliminiert. Triple H ist dann halt am Ende auch noch damit von der Partie gegen eben HBK und Jeff Hardy. Triple H wirft hier an dieser Stelle Jeff erstmal nach draußen auf dieses Metall, also draußen außerhalb des Ringes, jetzt natürlich noch in der Chamber. Nicht so wie vorhin beim Undertaker das der Fall war. Hier blieb die Tür geschlossen. Es sollte dann einen Pedigree an HBK geben, was auch erfolgte und was in dem Fall auch das Ausscheiden vom Heartbreak Kid zur Folge hatte. Wieder im Ring kommt dann Jeff aus einem Pin, aber allerdings gab es dann noch einen weiteren Pedigree. Und der erste Versuch dieses Pedigrees war dann erstmal noch nicht erfolgreich. Jeff Hardy konnte sich tatsächlich daraus befreien. Allerdings nahm sich dann The Game den Steel Chair, den ja JBL zuvor da in die Chamber gebracht hatte, um da alle zu attackieren. Und es gab dann einen zweiten Pedigree auf diesen Stuhl drauf. Und aus diesem Pin konnte sich Jeff Hardy dann nicht mehr befreien. Somit hier der Sieger und Number One Contender auf den WWE-Titel Triple H. Und ja, der mischt sich dann also in diese Cena gegen Orton-Fehde dann tatkräftig ein. Dieses Match für mich und auch für Dave Meltzer, das Match des Abends. Wir haben tatsächlich mal dieselbe Sterneanzahl, dasselbe Sterne-Rating verteilt. Zwar glatte 4 Sterne gab es von uns beiden. Auch Match des Abends bei dir, Ray?
Ja, auf jeden Fall, Kevin. Also Match des Abends von mir, und es stellt sich natürlich die Frage, liege ich wieder drunter, was das Match-Rating angeht? Das tue ich nicht. Für mich, ich gebe dem Match 5 Sterne, also volle 5 Sterne, wo es wirklich halt jetzt auch die, ja, die Grenze ist. 5 Sterne, also ich habe das echt genossen. Ich habe jetzt das Match wieder nach langer Zeit wieder gesehen. Und damals hatte ich schon mega gut in Erinnerung, hat mir mega Spaß gemacht, so wie auch jetzt. Und wirklich Spot für Spot, aber auch alles sehr gut eingehalten. Also wirklich so, dass man mitfolgen konnte, wie was jetzt geschieht. Wie gesagt, 6 gute Teilnehmer gewesen, ideale Teilnehmer gewesen. Dann auch wirklich das auch believable, also glaubbar auch rübergebracht, Stück für Stück, dass auch dann halt wieder eine oder andere eliminiert worden ist. Gut gemacht, wie man halt gegen Umaga geworkt hat, mit dem das, dass jeder Umaga einen Finisher verpasst hat und ihn somit dann zum Eliminieren brachte. Also auch da wirklich glaubbar das Monster eliminiert als oder im Gegenzug zum ersten Chamber-Match. Also das ging da irgendwie wirklich ein bisschen schwächer zu, wo man sich eigentlich so dachte, so, weiß nicht, von der Optik her sind das sogar noch stärkere Brocken. Und auch der weitere Verlauf. Jeff Hardy wurde hier wirklich sehr gut wieder dargestellt. Es war ja auch vorgesehen dann für Jeff, der ja damals so langsam den Aufstieg ja auch bekam, nachdem er unter anderem das Number One Contender Match bei Armageddon 2007 gegen Triple H gewann und dann ja auch noch Randy Orton herausgefordert hat beim Rumble. Und hier natürlich auch als letzter ausscheidet. Es war halt geplant gewesen, dass er Mr. Money in the Bank 2008 bei der WrestleMania, bei der kommenden WrestleMania wird. Allerdings sorgten da wiederum ein paar Drogenskandale dafür, dass man sich halt dann für Punk entschied. Schade drum, also damals war wirklich ein guter Aufstieg, wo ich Jeff Hardy eher gefeiert habe, als das Jahr später dann in 2009, wo er dann halt 2008 wirklich Champion wurde, weil da waren ein bisschen so die Drogensachen noch ein bisschen stärker. Ja, aber auch den Rest wirklich gut gemacht. Hier würde ich auch wirklich sagen, auch wenn ich kein Fan von Triple H bin, dass er hier ja als richtiger Sieger hervorgeht und auch mit dem Rest Jericho Michaels wirklich lange durchgehalten, auch hier wirklich dann die richtigen Eliminierungen gehabt. Klar, JBL als erster auszuscheiden, aber der hatte natürlich, wurde auch wieder stark und strong dargestellt, dass er nochmal am Ende, wie gesagt, jeden, oder was heißt wie gesagt, also wie du halt gesagt hast, hat jeder sein Fett wegbekommen. Und ja, also wirklich Spaß gemacht, einer der besten Chamber-Matches. Ein anderes ist noch das von New Year's Revolution von Jahre 2005, aber eventuell werden wir das auch nochmal in der Zukunft thematisieren. Mir hat es wirklich Spaß gemacht. Also das Match, das Pay-Per-View generell im Großen und Ganzen, das natürlich Match des Abends, wie auch bei dir, natürlich jetzt mit einem Stern mehr bei mir. Orton Cena war auch ganz gut, um die Fehde weiterzuführen. Das ECW-Match hat mir sehr gefallen. Man hatte natürlich jetzt halt mit den SmackDown-Matches, sei es das World Heavyweight Championship-Match und den Chamber-Matches wirklich nicht so tolle gehabt. Und Ric Flair, Kennedy ist auch mehr, also nicht so wirklich im Erwähnenswerten.
Ja, da würde ich dir auf jeden Fall auch zustimmen. Gerade die SmackDown-Matches so auf dieser Karte dann doch, kann man schon eigentlich sagen, ein bisschen auf der enttäuschenden Seite gewesen. Besonders wenn man es halt mit den gegenüber bei Raw vergleicht, jetzt die beiden Titelmatches, die beiden Chamber-Matches im Direktvergleich, da hatte SmackDown auf jeden Fall nichts zu lachen, wenn man das so mal sagen möchte. Und ja, also auf jeden Fall für mich auch ein sehr, sehr guter Pay-Per-View, den perfekten Abschluss eigentlich, ein, ja, eigentlich so gut wie makelloses Chamber-Match. Und auf jeden Fall immer wieder mal sehenswert, auch gerade wenn man es jetzt halt eine Zeit nicht mehr gesehen hat, sich das mal wieder vor Augen zu führen, ist ja sowieso auch einer der Ziele sozusagen unseres Podcasts. Vielleicht schaut ihr dann auch nochmal in solche Pay-Per-Views rein, macht euch selber ein Bild oder refresht so eure Erinnerungen so daran. Und ja, wie immer würde uns natürlich auch interessieren, so was dann vielleicht eure möglichen Match-Ratings waren oder habt ihr irgendwas ganz anders gesehen als wir oder stimmt ihr uns zu? Das ist natürlich auch immer sehr interessant zu hören, wie jedes andere Feedback, was wir natürlich auch immer sehr gerne von euch zu hören bekommen. Dafür am besten nochmal anzusprechen, unser neuer Twitter-Account. Und zwar unter dem @ruthless_pod, also ruthless natürlich wie im Namen unseres Podcasts _POD. Ganz einfach mal folgen und dann kann man sich da gerne mal unterhalten, wenn ihr möchtet. Ihr könnt natürlich auch unter anderem Themenvorschläge mal für die Zukunft anbringen. So vielleicht kann dann ja mal euer Thema ein Thema der Folge sein. Und wir freuen uns auch natürlich schon wieder auf die kommenden Folgen und hoffentlich hört man von euch.
Genau, also wir würden uns auf jeden Fall sehr, sehr darüber freuen. Instagram-Account sind wir auch gerade dabei zu erstellen. Ich denke mal, zur nächsten Folge wird auch der höchstwahrscheinlich dann auch aktiv sein. Wir sind dann noch gerade ein bisschen an der Arbeit, wie wir das halt jetzt erstmal mit den Folgen hinbekommen. Sind aber schon wirklich froh, dass es darüber klappt. Verbreiten natürlich auch andererseits das, wollen uns natürlich auch auf aufmerksam machen. Da muss man sich natürlich auch ein bisschen halt an gewisse Leute auch bedanken. Es gibt ja Facebook-Gruppen, ich glaube die World Wrestling Fanbase, die uns da auch ein bisschen die Möglichkeit gegeben haben, die ersten zwei Folgen halt auch zu posten, ein bisschen halt reinzuhören. Ein Dankeschön dafür. Kevin, was so jetzt nochmal zum Pay-Per-View nochmal zurückzukommen, so vom Gefühl her, was gibst du dem Pay-Per-View?
Also wenn wir es jetzt mal wieder, wie wir es ja eigentlich immer mal so angebracht haben in der Vergangenheit, mit Schulnoten sozusagen betrachtet, anstatt jetzt die Sterne-Wertungen wie bei den Matches zu verwenden, so würde ich dem hier schon wirklich, ich würde sagen, letztendlich eine 2- würde da bei mir herausspringen. Gerade besonders dieses Main Event hat natürlich sehr viel da rausgehauen. Auch wenn dann mitunter dann zwei besonders hervorzuheben sind, so was jetzt, hervorzuheben klingt ein bisschen blöd, das Negative heranspricht, so mit Ric Flair, Kennedy und halt auch das World Heavyweight Titelmatch zwischen Ray und Edge. Aber trotzdem haben die mir so den Gesamteindruck des Pay-Per-Views auch nicht so sehr runtergezogen, dass ich da jetzt sehr viel Schlechteres geben würde. Ich habe vielleicht noch kurz an eine 3 oder 3+ gedacht, aber ich denke, so ist das für mich dann doch eine ganz faire Bewertung. Und hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, sich diesen Pay-Per-View mal wieder anzusehen. Und was würdest du denn sagen?
Ja, ich bin da so ein bisschen am Überlegen. Ich habe irgendwie auch die ganze Zeit so ein bisschen geschwankt, dem eine 1- zu geben. Ja, wenn man das, also der Gedanke daran ist, weil ich mir das dem Pay-Per-View immer wieder geben würde, gebe ich natürlich dann schon eine höhere Bewertung. Mhm. Wie gesagt, damals zu der Zeit erinnere ich mich auch, als ich mir dieses Pay-Per-View angeschaut habe. Ich würde aber vielleicht jetzt nochmal so im Rückblick oder jetzt nochmal im Nachhinein eher sagen, dass eine 2+ es auch gut tut, also eine starke 2+. Ja, ich denke mal halt so diese paar Schönheitsfehler, die wir da hatten. Also man hätte es wirklich noch ein bisschen besser mit dem Chevrolet-Match machen können, vielleicht ein bisschen mehr so investieren können in dieses World Heavyweight Championship-Match, wo ja eher der Fokus dann nach dem Match ja war, wie wir schon da erwähnt haben. Ja, und demnach, 2+ für mich. Ich denke mal, wir bewegen uns ja da im selben Bereich. Nicht wirklich viel hat das hier auch von den Ratings von Meltzer abgewichen. Also gut, jetzt das erste Match zum Beispiel, da hat er nur 1,5 gegeben. Aber naja, das ist immer ganz gut, dass man da mal so ein bisschen so schaut, okay, ist man da im selben Bereich? Es gibt ja noch andere Kritiker. Wie dem auch sei, das war No Way Out 2008. Das war ja der Grundstein dafür, dass dann auch die kommenden Jahre WWE planen würde, Chamber Matches vor WrestleMania zu machen. Und wie uns hat es mal wieder auch sehr viel Spaß gemacht. wie schon Kevin erwähnt hat, wir würden uns sehr gerne über Feedback freuen. Und wenn noch weitere Folgen, die kommenden Folgen, dann auch wieder weitere Sachen aus der Ruthless Aggression Ära thematisieren, erläutern, Revue passieren lassen. Wir hatten ja auch in den letzten Folgen sehr viel Spaß gehabt. Seid überrascht, was Folge Nummer 4 wird. Ich, Ray, verabschiede mich.
Und ich, Kevin, verabschiede mich natürlich auch genauso. Wir hören uns beim nächsten Mal.